Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, hast du auch die Bundespressekonferenz mit unserem Finanzminister Lars Klingbeil angehört?
Oh Fabian, ich hab's probiert. Es ist mir nicht gelungen, das bis zum Ende zu gucken.
Ja, guck mal, ich bin bis zum Ende dran geblieben. Ja, wir haben ja heute ein top aktuelles Thema, den Haushaltsentwurf für 2027. Und ich kann mal so viel vorwegnehmen, es werden mehr neue Schulden gemacht, als ursprünglich geplant worden sind. Ja.
Noch mehr Schulden.
Noch.
Ich dachte, das Thema hatten wir jetzt schon und haben erkannt, dass das nicht so zum Erfolg geführt hat. Aber mal sehen.
Ja, also es ist schon so, dass ich finde natürlich auch immer so ein bisschen die Kommunikation manchmal schwierig, vor allem wenn man so Sachen vorwegnimmt. Und jetzt hat man nochmal zum letzten Statement nochmal über 20 Milliarden Euro dann zusätzlich zu der letzten Planung mit draufgepackt. Und das ist natürlich schon eine enorme Verschuldung, die jetzt da auf uns zurollt und dementsprechend auch höhere Zinsbelastungen. Also machen wir es mal konkret, ja, die Neuverschuldung 2027 wird bei 110,8 Milliarden Euro sein. Vielleicht als Vergleich, 2026 waren es noch 98 Milliarden Euro. Und ja, die Gesamtschuldenaufnahme mit Sondervermögen, also für Bundeswehr und Infrastruktur etc., steigt dann sogar auf über 200 Milliarden Euro und dementsprechend steigen auch die Zinsen, und zwar 2027 43 Milliarden Euro allein für Zinsen, 2030 schätzt man dann 79 Milliarden Euro pro Jahr für Zinsen im Bundeshaushalt. Das heißt, irgendwie jeder fünfte Steuereuro fließt dann in Zinszahlungen und nicht irgendwie in Infrastruktur oder Brücken, Bahnen, irgendwas, Digitalisierung, irgendwas anderes Sinnvolles. Wäre mal spannend gewesen, wie Christian Lindner als Bundesfinanzminister praktisch das gemanagt hätte. Aber der war ja schon kein Freund der Auflösung der Schuldenbremse und ist sicherlich jetzt auch kein Freund der neuen schuldensteigernden Maßnahmen.
Ja, man kann so das Gefühl gewinnen, dass das Ganze jetzt, was an der Ampel zu kritisieren war, jetzt irgendwo noch getoppt wird, ja. Aber vielleicht mal eins nach dem anderen. Warum war das jetzt überhaupt so eine wichtige Pressekonferenz, auf die irgendwie alle auch ein bisschen gewartet haben? Weil die CDU, CSU, SPD, die hatten sich ja jetzt eingeschlossen, verhandelt, Maßnahmen erarbeitet. Dann konnte man lesen, der Kanzler hat den Klingbeil angeschrien und der Klingbeil hat dann gesagt, ich lasse mich auch mal anschreien, Hauptsache ich verteidige hier die sozialdemokratischen Werte. Und jetzt hat der Merz wieder gesagt, er hat ihn gar nicht angeschrien. Also völlig, völlig albern eigentlich, aber es ging eben um einiges. Ne? Am Ende geht es ja tatsächlich darum, jetzt entweder zu sagen, wir haben hier vielleicht noch eine Chance, die Wirtschaft wieder in Schuss zu bringen und vielleicht ein paar Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass die Wirtschaft wächst, dass langfristig eben die Lücke im Haushalt auch geschlossen werden kann. Und vielleicht sparen wir auch hier und da ein paar Ausgaben ein. Und darüber hat man ja jetzt lange gestritten. Und heute war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht ein paar positive Dinge berichtet werden. Vielleicht sind ja auch welche dabei, wir werden sie gleich beschreiben, und man jetzt eben positiv in die Zukunft blicken kann, oder vielleicht nimmt das jetzt schon so seinen Lauf, dass man sagen kann, naja, so richtig sinnvoll ist das mit dieser Koalition nicht mehr, die SPD macht einfach nicht mit und erlaubt es nicht, sinnvolle Reformen hier anzugehen. Ne? Diese Frage haben sich ja viele gestellt, wir können ja mal durchgehen, Fabian, oder? Um genau diese Frage zu beantworten.
Ja, vielleicht machen wir noch ein kleines Update im Vergleich zur letzten Woche, weil der Tankrabatt ist jetzt sowohl von Bundestag als auch von Bundesrat beschlossen beschlossen worden und gilt jetzt dann ab dem 1. Mai. Ja, 14,3 Cent Energiesteuer runter, also mit Umsatzsteuer dann etwa 17 Cent pro Liter. Ob es dann an der Zapfsäule wirklich günstiger wird, hängt natürlich auch an den Mineralölkonzernen, Tankstellenbetreibern und so weiter und so fort. Aber zumindest ist es jetzt wirklich im Hauruck-Verfahren mit einer Sondersitzung des Bundesrats durchgegangen und gilt jetzt schon dann für 2 Monate begrenzt ab dem 1. Mai. Also wenn man mal sieht, um was auch Positives zu nennen, da werden wir vielleicht ein bisschen abrutschen, aber um was Positives zu nennen, also wenn man wirklich dranbleibt, kann man auch so Sachen schnell umsetzen. Auch die steuernabgabenfreie Entlastungsprämie von 1.000 Euro bis Juni 2027 wurde beschlossen vom Bundestag. Ja, da muss es noch durch den Bundesrat. Das wird wahrscheinlich am 8. Mai passieren. Also man soll jetzt noch nicht auszahlen, sondern mal auf den Bundesrat am 8. Mai warten bei der Entlastungsprämie und dann auf die Verkündung des Gesetzes. Da wird wahrscheinlich dann, nehme ich mal an, drinstehen, dann Tag nach Verkündung des Gesetzes, wenn das irgendwie, keine Ahnung, was am 15. Mai oder so ist, kann man dann beispielsweise ab dem 16. Mai das auszahlen. Aber Podcast-Abonnenten und Abonnentinnen sind natürlich immer informiert. Also die zwei Sachen sind schon durch und auch, sagen wir, die haushaltspolitischen Schwerpunkte der Bundesregierung sind eigentlich auf sinnvollen Sachen. Das hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auch vorgestellt. Einerseits Investitionen eben für neues und schnelleres Wachstum, mehr Beschäftigung und die Modernisierung. Dann Strukturreformen auch für mehr Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, der Entlastung von Bürgern und Bürgerinnen, da kommen wir noch dazu. Und auch schnellere Verfahren und halt auch die Konsolidierung. Ja. Finanzierungsvorbehalt, konkrete Einsparung, Überprüfung staatlicher Aufgaben auf ihre Notwendigkeit, Effizienz und Wirkung. Wenn ich mir allerdings jetzt da praktisch auch die Gegenfinanzierung der angesprochenen neuen Schulden und auch der Zinsen anschaue, dann sieht es für mich nicht so, ja, aus meiner Sicht perfekt durchstrukturiert aus, muss man vorsichtig
ich bin ja
zu
schon,
sagen.
Ich bin ja schon kurz vorm Lachanfall. Also, auch als ich das, gehört habe, diese Rede dann von dem Lars Klingbeil, also der hat ja diese Worte in den Mund genommen, Effizienzmaßnahmen und Konjunktur ankurbeln und so. Aber das ist ja das sind ja nur diese Worte, also die werden ja überhaupt nicht mit Leben gefüllt, ja. Da gab es ja sicherlich ein paar Vorschläge, die auf jeden Fall nicht beliebt sind überall von der CDU, so Richtung, wir streichen halt einen Feiertag. Ich glaube, die wollten sogar den 1. Mai streichen, oder? Wir machen es ging ja auch um die gesetzliche Krankenversicherung, dass da die Beiträge nicht weiter steigen, kommen wir gleich zu, was da genau beschlossen wurde, aber da gab es ja auch Überlegungen in Richtung, naja, wir machen so einen Karenztag, dass man den ersten Tag eben nicht vom Arbeitgeber bezahlt werden muss, wenn man krank ist, oder kürzen vielleicht auch das Krankengeld oder zahlen das nicht, der Arbeitgeber muss es nicht die kompletten 6 Wochen zahlen, sondern man fällt vielleicht eher ins Krankengeld. Also ein Haufen Vorschläge, die vielleicht dazu geführt hätten, einerseits die Krankenkassen zu entlasten und vielleicht auch so ein bisschen dazu führen, dass man jetzt die Krankschreibung nicht so gestalterisch vielleicht nutzt, sondern eher einen Anreiz schafft, dann vielleicht auch, ist jetzt mal schwierig, wie man es formuliert, aber das vielleicht nicht auszunutzen, diese umfassende Absicherung durch die einfache Möglichkeit, sich krank zu schreiben. Und ja, also es wurde da eine Reform beschlossen für die gesetzliche Krankenversicherung, ja, aber ich weiß nicht, ob wir die vielleicht als erstes durchgehen wollen, wenn das für dich auch passt, ja, dass passt. Man, weil das war ja so das Grundlegende. Und da hat man jetzt eben gesagt, okay, alle müssen jetzt eben mitbezahlen, um die Löcher in der gesetzlichen Krankenkasse zu stopfen. Die gesetzlichen Krankenkassen, die klagen ja auch gegen den Bund, weil sie die Kosten für die Bürgergeldempfänger, die Versicherungskosten bezahlen müssen, obwohl sie ja eigentlich das Bürgergeld ja vom Bund gezahlt wird. Mal gucken, diese Klage wird wohl auch aufrechterhalten und ist ja auch ein großer Grund, warum da eben so viel Geld fehlt in den gesetzlichen Krankenkassen. Und jetzt muss man halt gucken, wie das aufgefüllt wird, die Lücke. Ja, und Als ich das jetzt hier gelesen habe, da sollen ja jetzt wirklich irgendwie sich alle mit beteiligen, also außer der Bund. Also die Patienten sollen, wenn ich das richtig sehe, sollen da jetzt mehr bezahlen. Da kommen wir gleich auf die Punkte, die Patienten mehr bezahlen sollen. Aber was natürlich auch krass ist, dass eben die Arbeitgeber da mehr bezahlen sollen, noch mehr, ja, also die zahlen ja jetzt schon die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge, die mit Zusatzbeitrag insgesamt bei rund 17% liegen und davon die Hälfte zahlen die Arbeitgeber und die Kassenmitglieder, also die Versicherten sollen auch mehr zahlen. Tja, was sollen die Patienten mehr zahlen? Da gibt es ja irgendwie so Zuzahlungen für Medikamente, die liegen jetzt zwischen 5 und 10 Euro, die sollen steigen von 57 auf 15 Euro. Keine Ahnung, ne, ob das, also und dann auch zukünftig perspektivisch immer dynamisch mitsteigen. Da gab es ja auch die ganzen Apotheker, die haben ja irgendwie auch ganz dolle sich beschwert, dass das alles so dramatisch wäre von der Wirtschaftlichkeit. Und also da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast. Da bin ich zu wenig im Thema, um das jetzt bewerten zu können.
Ja, also was auf jeden Fall da spannend ist, das hat auch Bundesfinanzminister Klingbeil in Hinblick auf die Gesundheitsprävention gesagt, es soll eine neue Zuckerabgabe geben. Ja, und das soll nicht dazu dienen, um irgendwie mit einer halben Milliarde irgendwie Haushaltslücken zu schließen. Nein. Das ist wegen der Gesundheitsprävention und die Steuern sind mehr oder minder und die Abgaben sind gefühlt dann eher ein Abfallprodukt, habe ich so gedacht. Ja. Wie die genau ausgestaltet sein soll, das ist noch nicht bekannt, aber es soll eben auch dann zusätzlich die Tabaksteuer und die Alkoholsteuer erhöht werden. Und es soll auch eine Plastikabgabe geben. Ich meine, hier als Freiburger kenne ich das schon über die Verpackungssteuer so ein bisschen. Ja, gibt es ja aktuell in Konstanz, Tübingen und hier im schönen Freiburg. Jetzt soll eine Plastikabgabe wohl bundesweit kommen. Das ist zumindest mal in diesem Papier vom Bundesfinanzministerium, was wir hier vorliegen haben, drin. Und auch weitere Maßnahmen wie der Abbau von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, auch im Bereich der Besteuerung von Kryptowährungen soll es Änderungen geben. Und dann denkt man natürlich zuerst auch an die Einjahresfrist, die eventuell wegfallen könnte, ja, wo man dann Kryptowährungen steuerfrei verkaufen kann. Und eine Bekämpfung oder eine stärkere Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität soll kommen. Also da gibt es einige Punkte, wo man dann probiert, das irgendwie gegenzufinanzieren. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, dass es nicht dazu dient, Haushaltslücken zu schließen, da musste ich so ein bisschen schmunzeln bei der Bundespressekonferenz. Das hat er nochmal eindrücklich erwähnt. Dann könnten wir ja irgendwie die Einnahmen auch irgendwie spenden oder so. Aber ja, die Punkte sind auf dem Schirm. Ich habe mich witzigerweise ja noch letzte Woche mit dem Berliner Finanzsenator Evers unterhalten über die Besteuerung von Kryptowährungen. Interessant ist ja jetzt, 2026 werden ja über dieses Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz zum ersten Mal diese ganzen Transaktionen von den Plattformen gemeldet und dann ab 2027 liegen die Daten vor, ja, zur Steuererhebung und jetzt plant man ab 2027 witzigerweise da eine Verschärfung bei der Besteuerung von Kryptowährungen. Kann das Zufall sein oder hat man jetzt gesagt, okay, bisher wäre es egal gewesen, wenn man die Jahresfrist irgendwie wegfallen lässt, weil wir haben die ganzen Daten nicht, ja, jetzt hat man die Daten, hat vielleicht auch nochmal KI, die helfen kann und jetzt kann man mit den Daten was anfangen. Ich kann mir schon vorstellen, also das ist jetzt hier reine Spekulation, aber dass halt irgendjemand gesagt hat, vielleicht auch im BMF, hör zu, jetzt werden ja diese ganzen Daten dieses Jahr gemeldet, dann können wir ab nächstem Jahr auch damit was anfangen und können dann auch mehr Steuern bei Kryptowährungen eintreiben. Lass uns das auch mal in den Punkt Haushaltskonsolidierung schreiben, was jetzt hier in diesem, ja, Eckpunkte Papier dann auch drin ist auf Seite 16, ja, Also die Eckwerte zum Bundeshaushalt 2027 und Finanzplanung bis 2030 heißt so schön Leitplanken für Resilienz, Investition und Reformen. Dokument von heute aus dem Bundesfinanzministerium. Also hier top aktuell, deswegen immer schöne Podcast weiterempfehlen und auch ein Abo dalassen. Vielleicht, ja, Christian.
Ja, also ich finde das interessant mit den Kryptowährungen. Am Ende könnte man ja einfach sagen, das sind halt jetzt Kapitaleinkünfte, oder? Dass man eben, das ist ja jetzt so eine extra Kategorie, ne, dass man eben sagt, die zählen nicht zu den Kapitaleinkünften, sondern das sind sogenannte andere Wirtschaftsgüter, für die es eben diese Einjahresfrist gibt. Ist ja auch ähnlich wie bei Gold zum Beispiel, ja. Und aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat das ja schon doch so einen gewissen Kapitalanlagecharakter, wenn man jetzt solche Kryptowährungen hält. Ja, das wäre vielleicht der Weg. Ich weiß gar nicht, mein Gott, ich glaube schon, dass man das machen könnte. Jetzt werden natürlich viele sagen, warum eigentlich, aber so für die Vergleichbarkeit ist es schon, ist ja auch in vielen anderen Staaten so, dass man auf Kryptowährungsgewinne Steuern zahlen muss. Also keine Ahnung, ich will nicht der Spielverderber sein und bin eigentlich gegen Steuererhöhung, aber mein Gott, das ist wahrscheinlich etwas, mit dem man leben könnte, so wäre mein Gefühl. Ähnlich sehe ich das auch mit der Zuckersteuer. Also da sagen jetzt viele, das ist so ein Eingriff des Staates, hier, wenn ich jetzt meine FDP-Freunde fragen würde, da würde es sicherlich manche geben, die sagen soll, der Staat soll sich da raushalten aus dem Konsum der Bürger und da kann man sicherlich auch was dieser Meinung abgewinnen. Aber ich weiß es selbst, ich habe tatsächlich mal sehr, sehr viel, also einige Kilo Körperfett abgenommen, weil ich einfach keine Zuckergetränke mehr trinke. Ich habe vorhin ein Video von dir gesehen, Fabian, mit echter Cola, ja. Das würde ich niemals trinken. Also ganz ehrlich, trinkt keine Zuckergetränke mehr. Macht einem wirklich nur fett. Und zukünftig zahlt man auch noch Zuckersteuer.
Soll ich dir mal ein Insight erzählen? Ich habe mir diese Zucker, weil ich normalerweise auch noch Cola Zero trinke, ich habe mir diese Zucker-Cola jetzt mit einer zusätzlichen Cola Zero beim Kiosk für dieses Video extra gekauft. Sind also im Prinzip sind ja mehr oder weniger Betriebsausgaben, weil ich trinke die ja nicht. Und werde die jetzt hier im Büro, wir haben hier so eine Bürogemeinschaft, werde die da verschenken an diejenige oder denjenigen, der es will.
Ich würde es wegkippen.
Wenn das
betrifft, wird, dass du es verschenkst, du musst dir die 5 Euro
ja, noch das stimmt. Ja. Ich habe es auch privat gezahlt. Also sowieso bei so kleinen Sachen, da denke ich mir, also lasse ich mir jetzt auf keine Diskussion ein, ob das dann noch irgendwie ein Sachbezug ist oder blablablub.
Ja, aber ich glaube, wenn der Steuern heißen ja auch Steuern, weil sie irgendwie was steuern. Und wenn man dann vielleicht den Konsum in die richtige Richtung lenken kann, so ein Stück weit, indem man eben das Ungesunde teurer macht, würde ich jetzt auch sagen, mein Gott, dann soll es halt so sein. Deswegen, mein Gott, die Zuckersteuer sollen sie doch bekommen, oder?
Ja, aber also müssen wir nochmal empirisch nachschauen. Ich glaube auch, die Tabaksteuer hat jetzt nicht im Übermaß dazu geführt, dass irgendwie weniger geraucht wird.
Dann ist man krank und arm.
Ja. So ist es. Grundsätzlich gibt es sicherlich schlimmere Steuern, ja, wie die Gewerbesteuer zum Beispiel. Aber es ist natürlich immer eine zusätzliche Abgabe, ist natürlich auch immer Verwaltung. Ja. So, also das ist ja am Ende kostet es ja natürlich auch die Produzenten. Und es bleibt ja nicht bei der Zuckerabgabe, es gibt eine Plastikabgabe und so weiter und so fort. Klar, das sind alles nur, ja, so Eckwertebeschlüsse, jetzt die heute gefällt worden sind. Der Kabinettsbeschluss, der steht noch aus. Der wird wahrscheinlich kommen, aber dann geht es in die Lesung. Das wird im September vermutlich sein und dann im Bundestag und dann wird es wahrscheinlich erst im September, Ende September, ist aktuell der 25. geplant, durch den Bundesrat. Und dann zweiter Durchgang Bundesrat ist Stand heute am 18. Dezember, also kurz vor Weihnachten geplant. Also da ist noch viel Zeit und viel Diskussion bis dahin. Also vor 2027 wird es vermutlich jetzt keine Plastikabgabe oder Zuckerabgabe oder irgendwas geben. Aber kann man schon vorstellen, dass das kommt. Bin mal
was
gespannt.
Mit der Einkommensteuer?
Naja, da soll es auch eine große Reform geben. Ich meine, es kostet natürlich alles viel Geld, ja. Es sollen ja zwei große Themen angefasst werden. Einerseits die Einkommensteuerreform, ja, und andererseits die Rente. Da hat es ja auch so ein bisschen Zonk gegeben, ja, zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, weil Friedrich Merz hat gemeint, die gesetzliche Rente ist noch eine Basisabsicherung. Und heute in der Pressekonferenz hat Lars Klingbeil wahrscheinlich so als kleinen Seitenhieb gesagt, dass die Rente stabil bleibt, weil es gebührt eben den Respekt vor den Rentnern, also Respekt vor den Rentnern versus vor ein paar Tagen noch vom Bundeskanzler irgendwie, das ist alles nur noch hier so eine Art Basisabsicherung. Und diese, ja, Stabilisierung der Rente ist natürlich auch unfassbar teuer. Ja, wurde ja auch jetzt schon durchgedrückt, ja, sogar, ja, damit mit Stimmen auch der CDU, CSU. Und ja, die SPD stellt sich so ein bisschen quer, ja, ja, die Rente nur noch so als Basisabsicherung zu sehen und dann irgendwie das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Bin mal gespannt, ob da eine Einigung stattfindet. Ja, ich glaube jetzt, das Ziel ist klar, man will jetzt bei der Einkommensteuer kleine und mittlere Einkommen entlasten. Aber da ist ja die Frage, wie finanziert man es gegen? Und bei der SPD ist es eigentlich klar, man will eben eine höhere Belastung von Spitzenverdienern im Bereich der Reichensteuer. Aus Kreisen der SPD hört man mal immer auch wieder die Verschärfung der Erbschaft und Vermögensteuer, wobei das im Bund eigentlich wenig bringen würde, außer man ändert irgendwie mit einer Zweidrittelmehrheit dann ja, die Verfassung, dass es eben dann dem Bund zufließt, die Erbschaftssteuer. Ja, also bin mal gespannt, ob man sich da einigt. Das wird wahrscheinlich der größte Streitpunkt sein, diese Einkommensteuerreform, weil das kostet halt richtig, richtig Geld.
Habe ich nur mitbekommen, dass diejenigen, die sechsstellig verdienen, dass die ja dann da ruhig ein bisschen mehr leisten können, damit diejenigen, die irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat netto verdienen, dann ein paar hundert Euro mehr raus haben.
Ja, andererseits, ich sag mal so, wir haben es ja schon mal hier besprochen, bei so einem Bruttogehalt von 3.000 Euro pro Monat ist die Steuerbelastung durch die Lohnsteuer, Einkommensteuer, nicht mal bei 10%. Also die restlichen knapp 700 Euro, die da weggehen, sind eben Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und die müssen ja nochmal zusätzlich vom Arbeitgeber getragen werden. Also klar kann man jetzt so eine Einkommensteuerreform machen. Ja, aber ich glaube, die größte Belastung sind eben die Sozialabgaben. Und wenn halt jetzt die Einkommensteuer sinkt und dann beispielsweise der Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung steigt, dann bin ich mal gespannt, wie die Belastung dann wirklich aussehen wird.
Ja, und die Beitragsvermessungsgrenze soll ja auch steigen, in 2027 wieder um 300 Euro. Das sind ungefähr 5% mehr als bisher. Das heißt, man zahlt dann auch mehr Krankenversicherung bei höherem Einkommen, ja. Und ich frage mich auch so ein bisschen, na, die 5% sind ja eigentlich auch voll aus der Luft gegriffen. Es gibt ja jetzt keine 5%ige Inflation. Also es ist ja eigentlich dann doch auch letztendlich eine zusätzliche Belastung von Gutverdienern mit zusätzlichen Krankenversicherungsbeiträgen, obwohl die Leistung gleich bleibt. Also am Ende auch wieder eine Erhöhung der Beiträge für diejenigen, die gut verdienen. Also ich glaube, man kann, es ist jetzt noch kein Fazit, aber ich glaube, man kann schon durchaus enttäuscht sein von dem, was da heute verkündet wurde. Ja. Weil natürlich die Chance also irgendwie auch verpasst wurde. Ich habe auch so den Eindruck, man sieht das ja jetzt auch in den Wahlumfragen, dass die Leute irgendwie auch ermüdet sind von den Versprechungen, die am Anfang gemacht wurden. Ne? Muss man sich ja nur alte Zitate von Friedrich Merz anhören, was er eben alles vorhatte, Schulden, keine Schulden und Wirtschaft ankurbeln und so weiter. Und jetzt schafft es eben nicht, diese mittlerweile ja super klein gewordene SPD da irgendwie mal zu disziplinieren, dass die mal mitziehen bei ein paar Reformen, sondern hier alles blockieren dürfen und da das kommunikativ aus meiner Sicht auch nicht gut verkauft. Ja.
Ich glaube, wenn die Menschen mehr sehen würden, dass diese Schuldenoffensive einen echten Mehrwert bringt, dann wären sie da auch besser gestimmt. Aber ja, diese höheren Zinsen, ja, die fressen ja auch, sagen wir, wachsende Steuereinnahmen auf. Und wenn dann irgendwie vielleicht jeder fünfte Euro, und das sind ja seriöse Rechnungen, dann 2030 eventuell vom Bundeshaushalt in die Zinsaufwendung fließt, so, dann ist halt keinem geholfen.
20%
ja, also es kann Zinsaufwendung. Kann sein in 2030, klar, kommt natürlich auch darauf an, ja, wie sich die Zinsen entwickeln und so weiter und so fort, aber können schon sein, ja. Und wenn man halt, je mehr Schulden man aufnimmt, desto mehr Zinsen muss man halt auch zahlen, ja. Ja, also es ist auch alles so ein bisschen unkonkret, ja. Mhm. Also es war jetzt ja nichts, wo du gesagt hast, okay, ja, das sind jetzt konkrete Maßnahmen und auch ja, bei den Steuerverschärfungen, da hat man dann mal kurz in einem Nebensatz gesagt, ja, Kryptowährungen werden verschärft und dann, was bedeutet denn das? Keine Ahnung, ist dann die Plastikabgabe bei 10 Cent pro Flasche oder was bedeutet denn das? Oder 20 oder 50 Cent? Mhm. Hier in Freiburg zahlt man ja für jede Verpackung 50 Cent. Das heißt, wenn du da ein Mac-Menü irgendwie in Freiburg kaufst, mit irgendwie Burger, Pommes und Getränk, zahlst du dann 1,50 Euro plus Umsatzsteuer, dürften 1,68 Euro sein, dann mehr, ja, bei irgendwie so einem 5-Euro-Menü. Also, jo. Bin mal gespannt, was da kommt. Da wird es wahrscheinlich noch zu ordentlich Diskussionen führen. Ich glaube, der größte Diskussionspunkt wird die Einkommensteuerreform werden, weil die kostet richtig Geld und man muss das Geld irgendwie herholen. Unter anderem sind ja die Spitzenverdiener im Fokus. Ja, also ja. Schauen wir mal.
Was ich noch gelesen habe, diese kostenlose Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist ja wohl auch in gewisser Weise ein Problem, weil es ja ein großer Anreiz ist, vielleicht gerade nicht zu arbeiten, weil man sagt, ja gut, jetzt muss ich ja hier gar keine Beiträge zahlen, kann ja bei meinem Mann oder meiner Frau mitversichert sein. Wenn ich es richtig verstehe, soll das jetzt tatsächlich wegfallen. Andererseits sehe ich dann, dass es doch einen Zusatzbeitrag geben soll, wenn man noch einen mitversicherten Ehegatten hat. Also das soll zumindest ein bisschen eingeschränkt werden, dass man das nicht komplett kostenlos mehr kriegt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch richtig, ne? Warum soll eigentlich die Krankenversicherung da, obwohl zwei Leute versichert sein sind und Leistung beziehen, nur Beiträge von einem erheben? Das erschließt sich mir auch nicht so richtig. Was ich noch spannend fand, das funktioniert ja wohl in den nordeuropäischen Ländern ganz gut. Da gucken wir ja oft hin und sollten uns das eine oder andere abschauen. Da gibt es wohl eine teilweise Krankschreibung. Da ist es wohl möglich, dass der Arzt sagen kann, hier, ja, du hast vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen, du kannst halt 50% arbeiten. Ne? Das heißt, du arbeitest dann halt 4 von 8 Stunden oder keine Ahnung. Ne? Selbst wenn es jetzt vielleicht irgendeine psychische Erkrankung ist, schreibe ich dich eben zu 25% krank oder zu 5%, was auch immer, ne? Und das hat natürlich in gewisser Weise den Vorteil, dass man nicht komplett bei der Arbeit fehlt. Kann ich jetzt als Arbeitgeber sagen, dass es natürlich ein Riesenvorteil ist, wenn die Person nicht komplett ausfällt, sondern zumindest die wichtigsten Dinge doch noch macht, für die sie verantwortlich ist, also oder zumindest weiterleiten kann, wie auch immer. Und ich finde dieses Modell eigentlich super. Und jetzt habe ich, das wurde ja auch in Deutschland diskutiert und tatsächlich habe ich hier gelesen, dass auch eine Teilkrankschreibung in Deutschland ermöglicht werden soll in Stufen von 25%, 50% oder 75% der wöchentlichen Arbeitszeit. Ja, wenn man also jetzt krank ist, könnte der Arzt dann eben sagen, ja, du bist zwar krank, okay, kriegst deinen Krankenschein, wobei man den wahrscheinlich sowieso immer kriegt, aber vielleicht dann nur zu 50%. Aber jetzt kommt natürlich die Einschränkung, die das Ganze wieder völlig sinnlos erscheinen lassen, für mich zum Beispiel, und zwar nur, wenn der Beschäftigte das auch möchte. Also das heißt, das ist ja dann völlig sinnfrei, oder?
Um mal die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu zitieren, das ist ein, ich zitiere, absurder Ansatz. Hier der Vorstandsvorsitzende Gassen hat da erklärt, dass alle irgendwie von Entbürokratisierung sprechen und diese Regelung wäre dann genau das Gegenteil. Ja,
stimmt.
Also die sind da nicht so.
Da fragt der Arzt dann, wie viel möchten Sie denn krankgeschrieben werden? 25, 50, 75 oder voll? Das ist so ein Quatsch. Ne?
Also
Naja.
Naja, gut. Genau. Ja, vielleicht noch mal zur, so,
wenn wir eine neue Hüfte brauchen, Fabian, müssen wir auch noch mal zweimal zum Arzt dann zukünftig.
Oh Mann. Vielleicht noch, ja, abschließend, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass eben die Konjunktur, einfach die Prognose schlechter ist, weil im Januar war die BIP-Prognose noch irgendwie bei 1,0%, jetzt ist es nur noch bei 0,5%, ja, und 2027 war es noch bei 1,3%, jetzt ist es aktuell prognostiziert mit 0,9%, also Wirtschaftswachstum ist eher gering. Die Folgen sind, ja, laut Bundesfinanzminister Klingbeil eben der Krieg, ja, der Iran-Krieg und die höheren Energiepreise und die Unsicherheit in den Lieferketten. Ob das so die vollumfängliche Erklärung ist für die aktuelle Wirtschaftsschwäche in Deutschland. Ja, hat natürlich vor dem Iran-Krieg auch schon geschwächelt. Aber klar, das ist natürlich, führt auch dazu, dass eben mehr am Ende ja, aufgenommen wird, auch an Schulden. Ja, vielleicht das nochmal so abschließend, na, ein bisschen als Einordnung. Ich bin jetzt mal gespannt, was kommt. Also ich glaube, da wird es noch einige Diskussionen geben, bis das vielleicht dann im Dezember irgendwie im Bundesrat dann beschlossen wird. Also,
bis dahin noch geht.
Naja.
Also ich glaube, wenn jetzt noch die eine oder andere Landtagswahl kommt.
Prognostizierst du schon Zerbrechen der Koalition, oder?
Ich glaube schon.
Echt?
Also ja, krass. Mal gucken, wir haben ja dann die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wie das ausgeht. Ja. Aber du kannst eigentlich kaum das aufrechterhalten, wenn da jetzt da die AfD irgendwie sogar die Mehrheit holen sollte. Das weiß ich nicht so richtig, wie das dann zukünftig sein soll. Und naja, aber gut, da gibt es vielleicht auch wahltaktische Manöver im Hintergrund. Ich hätte da, also wenn ich jetzt da in der Führung wäre, würde ich, glaube ich, auch viel mehr da ein bisschen das Drohpotenzial ausspielen. Und vielleicht doch mit dem Gedanken der Minderheitsregierung spielen oder so, weil man verschenkt ja jetzt doch so ein bisschen die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit für die nächsten Jahrzehnte, indem man jetzt noch vielleicht den einen oder anderen Industriearbeitsplatz hier sichern könnte und den jetzt ja eigentlich fast mutwillig ziehen lässt. Und auch das mit diesen Ankündigungen, die Spitzenverdiener sollen mehr Steuern zahlen. Also ganz ehrlich, ich habe, also in jedem zweiten, dritten Beratungsgespräch spreche ich als Steuerberater mit den Leuten auch übers Auswandern, also weil die das aktiv ansprechen und das als Option mit in der Struktur haben wollen, weil man eben so ein bisschen den Businessplan in Deutschland vermisst. Und da hilft es jetzt auch nicht. Sicherlich kann man da den paar Leute noch mehr schröpfen, aber wie sieht es dann in 20, 30 Jahren aus, wenn dann wiederum noch einige davon weggezogen sind?
Also es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden, das heißt Podcast folgen, und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dann, ja. Ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi, und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.